Wir wollen noch einmal stille werden und gemeinsam beten. Ja, du großer Gott, es ist wirklich billig, dass wir deinen Ruhm verkünden vor aller Welt. Ja, wir wünschen es wirklich zu tun, auf unsere Weise, so wie du es uns gegeben hast und uns ermöglichst. Und wir beten, dass du uns auch in dieser Stunde jetzt hilfst, dass wir etwas sehen von deinem Ruhm, von deiner Pracht, von deinen Schönheiten, von deinem Werk, wie großartig es ist. Und dass das uns ergreift und uns auch ermuntert und anspornt. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Wir befinden uns im zweiten Korintherbrief, inmitten eines Abschnittes, welcher den Dienst der Verkündigung des Paulus beschreibt, ich muss anders sagen, indem Paulus den Dienst der Verkündigung, seinen Dienst der Verkündigung beschreibt, erörtert. Wir haben heute Morgen gesagt, man könnte diesem Abschnitt die Überschrift geben, die Herrlichkeit des Evangeliums. Es kommt auch sehr häufig das Wort Herrlichkeit vor, gerade in dem Kapitel, das wir heute Abend lesen wollen, das Kapitel 3 und noch im Kapitel 4, die ersten 6 Verse. Da kommt Herrlichkeit vor. Ich zähle es noch einmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mal. Das Wort Herrlichkeit. So schlagen wir auf 2. Korinther Kapitel 3 und ich lese dieses ganze Kapitel bis zum Vers 18. Fangen wir wiederum an, uns selbst zu empfehlen, oder bedürfen wir etwa wie etliche Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken, alles aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes mit Buchstaben in Stein eingegraben in Herrlichkeit begann, so dass die Söhne Israels das Angesicht Moses nicht unverwandt anschauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die hinweggetan werden sollte, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist vielmehr der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit. Denn auch das Verherrlichte ist nicht in dieser Beziehung verherrlicht worden, wegen der überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das, was hinweggetan werden sollte, mit Herrlichkeit eingeführt wurde, wie viel mehr wird das Bleibende in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gebrauchen wir große Freimütigkeit und tun nicht gleich wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, auf das die Söhne Israels nicht anschauen möchte das Ende dessen, was hinweggetan werden sollte. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christo weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihren Herzen. Wenn es aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Nun, wir wissen es inzwischen, dass Paulus in diesem Brief seinen Dienst, seinen Auftrag verteidigen muss. Und das tut er hier auch, indem er seinen Dienst erörtert, verteidigt er gleichzeitig seinen Dienst gegenüber seinen Feinden. Und darum redet er hier von der Vorzüglichkeit des neuen Bundes, wie er viel besser ist als der alte Bund. Und er redet davon, wie er als ein Diener jenes Bundes die Gemeinde in Korinth gründete. Das sind also zwei Dinge, die er eigentlich in diesem Kapitel sagen will. Er ist ein Diener des neuen Bundes, durch welchen Dienst die Gemeinde in Korinth entstand. Und dieser Dienst des neuen Bundes ist weit herrlicher als der Dienst des alten Bundes. Oder der neue Bund weit herrlicher als der alte Bund. Diese beiden Dinge. Und damit erreicht er zwei Sachen, die sehr wichtig sind für die Korinther. Er erreicht damit, dass die Korinther erkennen können, dass die Unterwanderer der Gemeinde gar nicht von Gott beauftragte Diener sein können. Wer hat die Gemeinde gegründet und wie entstand die Gemeinde? Ja, eben durch den Diener des neuen Bundes, durch Paulus. Durch seinen Dienst. Durch diesen besonderen Dienst entstand die Gemeinde. Und daran hätten sie ja merken können, die Feinde des Paulus, die ihn schlecht machen wollten, was hatten die beigetragen zur Entstehung der Gemeinde? Nichts. Was hatten sie beigetragen zum Wachstum der Gemeinde, zur Festigung der Gemeinde? Nichts. Sie konnten gut reden, aber von ihnen war nichts ausgegangen, was irgendwie von Gottes Kraft und von Gottes Leben gezeugt hätte. Nichts. Und dann begründet er, warum das unmöglich ist. Denn es waren offensichtlich Leute, die versuchten, die Korinther ins Alte Testament zurückzuziehen. Und es ist unmöglich, mit den Mitteln und mit den Prinzipien des Alten Testaments jenes Werk zu tun, das Gott durch Christus tut. Dass es solche sind, die Paulus angreifen, das wird ganz offen gesagt in Kapitel 11, in Vers 22. Im Blick auf jene übergroßen Apostel, so nennt er sie ironisch, diese Superapostel oder Hyperapostel oder Megaapostel, was auch immer. Und er stellt hier die Frage im Vers 22, sind sie Hebräer? Ich auch. Sind sie Israeliten? Ich auch. Also es waren offensichtlich Leute, die sich etwas darauf einbildeten, wir sind Juden. Wir wissen, wo es wirklich lang geht. Wir verstehen es besser als die armseligen Heiden. Und haben angefangen, die Gemeinde in Korinth langsam umzubiegen und zurückzuziehen ins Alte Testament, etwas heute erneut sehr Aktuelles. Wir werden darauf noch zurückkommen müssen. Ja, Paulus fragt nun in Kapitel 3, Vers 1, müssen wir uns selbst empfehlen? Brauchen wir Empfehlungsbriefe? Und für jene Korinther, die angefangen hatten, diesen Leuten ihr Ohr zu leihen, die hatten offensichtlich den Korinthern eingeredet, aber ist denn dieser Paulus überhaupt? Er soll einmal seine Beglaubigung hier einmal vorlegen. In wessen Auftrag handelt er denn? Auf wen kann er sich berufen? Und da fragt Paulus, ja, brauche ich eine Empfehlung bei euch, Korinther? Von wem habt ihr denn das Evangelium gehört? Ja, wie seid ihr denn überhaupt Christen geworden? Woher wisst ihr denn, dass überhaupt ein Christus ist? Und so mussten sie sich selbst überlegen und sagen, ja, es stimmt, durch Paulus, von ihm haben wir das Evangelium empfangen, durch ihn ist die Gemeinde entstanden, durch seinen Dienst sind viele von uns, die wir vorher Götzendiener waren, keine Götzendiener mehr, Trinker und Hurer und Knabenschänder, wir sind es nicht mehr, wir sind abgewaschen worden, alles durch den Dienst des Paulus. Ja, das ist ja eigentlich der unwiderlegbare, von allen lesbare Empfehlungsbrief. Genau die Tatsache, dass wir hier als Gemeinde existieren. Ihr seid unser Brief, sagt Paulus, eingeschrieben in unsere Herzen. Ja, Paulus trug diese Geschwister im Herzen. Er trug diese Gemeinde in seinem Herzen, wie eingeschrieben. Er konnte gar nicht aufhören, an sie zu denken, für sie zu beten, um sie besorgt zu sein, sich für sie einzusetzen. Aber sie waren nicht nur eingeschrieben in das Herz des Paulus, sondern auch gekannt und gelesen von allen Menschen. In Korinth muss man das gemerkt haben. Da sind Leute, die sind nicht mehr so, wie sie waren. Die sind anders geworden. Ganz anders. Und in Korinth hat man ganz sicher darüber geredet, was ist das? Wie ist das passiert? Gelesen von allen Menschen und dann sagt Paulus, wie das passierte, angefertigt durch uns im Dienst. Und in Vers 6, Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Was ist das Geheimnis dieses Dienstes? Das Geheimnis dieses Dienstes ist es, dass durch diesen Dienst nicht Menschen wirken. Menschen sind Werkzeuge. Aber durch diesen Dienst wirkt Gott. Gott selbst. Der Schöpfer Gott und Erlöser Gott. Der Sündern vergeben kann, sie abwaschen kann und der als der Schöpfer Gott sie neu machen kann. Indem er nämlich ihr Innerstes verändert. Und so steht hier, dass durch den Dienst des Apostels Paulus der Heilige Geist auf ihre Herzen geschrieben hat. Also Gottes Willen, Gottes Gedanken, Gottes Absichten haben die Herzen der Korinther verwandelt, geprägt, geformt und das wurde nach außen sichtbar in ihrem Wandel. Ja, das sind wahrhaft Wunder, die da geschehen sind in Korinth. Wunder, wie Gott Menschen verändert. Und Paulus beeilt sich wiederum schnell zu sagen, das liegt nicht an uns, das liegt nicht an mir. Wir sehen das in diesem Brief immer wieder. Er lenkt die Blicke, die Aufmerksamkeit der Korinther immer weg von sich selbst und zeigt ihnen die Quelle, die Herkunft all dieser Dinge. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Ihm verdanken wir alles. Nur Christi wegen können wir solches Vertrauen haben zu Gott, dass Gott uns als seine Diener verwendet und solche Wunder tut. Und Vers 5, wir sind nicht von uns selbst aus tüchtig, das zu tun. Woher denn auch? Wer will denn ein Herz verändern können? Versuch mal ein Herz zu verändern. Wir stehen machtlos vor dem Eigenwillen des Menschen, vor den Launen des Menschen. Wir können drohen, wir können strafen, wie dieser Richter. Wir können Leute ins Gefängnis schicken, aber ihr Herz können wir nicht verändern, durch gar nicht. Das kann nur Gott. Und so sind doch von wir aus nicht tüchtig, solches zu tun. Unsere ganze Tüchtigkeit ist von Gott. Er hat uns gemacht zu Dienern dieses neuen Bundes. Und dieses Stichwort ist jetzt gefallen und das ist jetzt dem Paulus Anlass, vom neuen Bund zu schreiben, diesen neuen Bund zu erörtern, worin dieser neue Bund größer, besser, vorzüglicher ist als der alte Bund, als alles, was eben jene falschen Lehrer in Korinth wieder einführen wollten. Alttestamentliche Dinge, Äußerlichkeiten, vielleicht am Schluss auch Tanzen und die Bundeslade, ich weiß nicht was. Solche Dinge, die man ja heute auch wieder sucht und tun will. Ein Zurück ins Alte Testament. Diener des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, da geht es nicht um Äußerlichkeiten, auch nicht einfach um Gebote, sondern des Geistes. Der Geist Gottes, der gleichzeitig das Leben und so die Kraft darreicht, nach Gottes Gedanken zu leben. Man kann sagen, die ersten 6 Verse dieses Kapitels wollen sagen, der Dienst des neuen Bundes ist sehr wirksam. So habe ich das überschrieben. Der Dienst des neuen Bundes ist sehr wirksam. Wirkt solche Wunder, wie an den Korinthern sichtbar wurde. Dann können wir sagen, die Verse 8 bis 11, nein 7 bis 11, Kapitel 3, Verse 7 bis 11, der Dienst des neuen ist dem des alten Bundes weit überlegen. Der Dienst des neuen ist dem des alten Bundes weit überlegen. Paulus nennt ihn den Dienst des Todes. Ja, ich denke, dass er damit auch gleichzeitig fast so etwas wie eine polemische Spitze gegen diese falschen Lehrer wendet. Das ist ein Dienst des Todes. Erreicht kein Leben da. Du sollst Gebote, Befehle, aber kein Leben reicht dieser Dienst da. In Stein eingegraben. Dieser Dienst begann aber in Herrlichkeit. Das wissen wir, das wird beschrieben im 2. Mosebuch. Und davon werden diese Leute auch erzählt haben. Und das ist ja auch wahr, all diese Wunder, die Gott damals tat. Und wie Gott sich manifestierte und wie dieses Volk zitterte vor Gott und sich verpflichtet auf diesen Bund. Wirklich Herrlichkeit. Und sie wurde sogar gesehen, mehrmals, mehr als einmal, die Herrlichkeit Gottes. oben über dem Sinai, und nachher, als Mose herabstieg vom Berg, strahlte die Herrlichkeit Gottes von seinem Angesicht, weil er mit Gott geredet hatte. Der Dienst des Todes begann mit Herrlichkeit. Und zwar war die Herrlichkeit so eindrücklich und so groß, dass die Söhne Israels das Angesicht des Mose nicht anschauen konnten. Dabei war das eine Herrlichkeit, die hinweggetan werden sollte. Die blieb ja gar nicht. Das war ja auch nur eine Zeit bei Mose. Das waren nicht die ganzen 40 Jahre Wüstenwanderung so. Und wenn dieser Dienst schon mit Herrlichkeit begann, solche Herrlichkeit, bei einer Sache, die nur vorläufig war. Es muss etwas Vorläufiges gewesen sein, sonst wäre das Ganze ja nicht verblasst. Und wenn das, was nur vorläufig war, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst des Geistes, also jener Dienst, der Leben gibt, jener Dienst, der nicht nur den Willen Gottes verkündigt, sondern auch ein Leben, eine Natur gibt, die diesen Willen tun will und tun kann. Ja, wie viel mehr wird dann dieser Dienst in Herrlichkeit bestehen bleiben? Und damit sagt Paulus eigentlich, und ich halte das für sehr wichtig für uns, nach dem, was Gott in Christus im Evangelium geoffenbart hat, gibt es nichts Höheres mehr. Denn das wird nie weichen. Das wird nie durch etwas anderes ersetzt werden. Nie durch etwas Besseres oder Höheres ersetzt werden. Das ist sehr wichtig. Und das bedeutet, dass wir in Christus und im Evangelium alles haben. Und das ist doch wohl ein Ansporn und auch eine Ursache, dieses Evangelium um jeden Preis zu verteidigen. Und nicht zulassen, dass es irgendwie relativiert werde, oder zuzulassen, dass irgendwelche Dinge diesem Evangelium aufgepropft werden, als ob man es verbessern könnte. Ja, der Dienst des Geistes wird in Herrlichkeit bestehen, nie weichen. Und dann heißt es im Vers 9, nicht nur bleibende Herrlichkeit, sondern auch überströmen. Also eine ungeheure, für uns ganz unbegreifliche und nicht zu erfassende Weite und Höhe und Tiefe und Fülle von Herrlichkeit. Was heißt Herrlichkeit? Oder fragen wir, wessen Herrlichkeit wird denn darin gesehen? Wessen Herrlichkeit wurde am Angesicht des Mose gesehen? Gottes Herrlichkeit. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die im Evangelium im Dienst des neuen Bundes aufstrahlt. Die Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Wie könnte man das umschreiben? Ich habe das schon mehr als einmal gefragt. Also dieses Jahr nicht, aber sicher schon, vielleicht wenn nicht letztes, dann vorletztes Jahr. Da hat jetzt jemand da? Ja. Ja. Gut. Stefan hat es noch gewusst. Die Herrlichkeit, das ist die Gesamtheit aller Vollkommenheiten Gottes. Gottes Herrlichkeit, die Gesamtheit aller seiner Vollkommenheiten. Und das strahlt im Evangelium auf. Seine vollkommene Wahrheit, seine vollkommene Weisheit, seine vollkommene Macht, seine vollkommene Gerechtigkeit, seine vollkommene Heiligkeit, seine vollkommene Güte, seine vollkommene Gnade, seine vollkommene Liebe. All das strahlt hell und frei auf im Evangelium, in überströmender Weise. Ja, so dass wir alle Ewigkeiten die Fülle der Vollkommenheiten Gottes ja nie werden ausloten können. Es wird uns ewig und grenzenlos beglücken, diese Herrlichkeit zu sehen. Ja, das ist der Dienst des neuen Bundes. Und Paulus sagt deshalb im Vers 10, dass das Verherrlichte, also damals Verherrlichte, ist eigentlich gar keine Herrlichkeit, verglichen mit der überschwänglichen Herrlichkeit. Also das verblasst vollständig. So wie der Vollmond, der so schön am Nachthimmel scheint und so bezaubernd, wenn die Sonne aufgeht, dann verbleicht der Mond, er verblasst. Man nimmt ihn gerade noch wahr, ja, man sieht ihn noch irgendwie. Weiß, dass da ein Mond ist,
Aber die Sonne überstrahlt ihn vollständig und so auch. Die Herrlichkeit des neuen Bundes lässt den alten Bund so erscheinen, als ob da gar nichts Herrliches gewesen wäre. Dann die Verse 12 bis 18. Der Dienst des neuen Bundes gibt große Freimütigkeit. Große Freimütigkeit. Da wir eine solche Hoffnung haben, gebrauchen wir große Freimütigkeit. Eine solche Hoffnung. Hoffnung auf bleibende, nie endende Herrlichkeit. Etwas, das nie schwächer wird. Darum haben wir große Freimütigkeit. Gott und sein Wort und seine Verheißungen und sein Evangelium und sein Geist bleiben. Verlieren ihre Kraft nicht. Darum haben wir große Freimütigkeit. Und wir tun nicht wie Mose. Was machte Mose? Mose musste sein Angesicht verdecken. Erstens einmal, weil die Israeliten sie nicht anschauen konnten. Aber hier steht auch, sie sollten nicht merken, dass diese Herrlichkeit verblasst. Nun nicht, dass er irgendwie vor ihnen etwas vortäuschen wollte, sondern es ging darum, dass bei der Einführung des Gesetzesbundes den Israeliten die ganze Herrlichkeit des Gottes Israels vor Augen stand. Sie sollten diesen Gott fürchten. Und darum mussten sie das so sehen. Und sie sollten nicht von Anfang an daran erinnert werden, aber wisst ihr, das ist nur etwas Vorläufiges. Sie mussten ja auf dieses Gesetz verpflichtet werden, bleiben verpflichtet werden, denn es musste ihr Zuchtmeister sein auf Christus hin. Und das konnte es ja nur sein, wenn sie auf dieses Gesetz verpflichtet waren mit dem Wissen, dieses Gesetz bindet uns. Und das wäre ja nicht der Fall gewesen, wenn Gott ihnen von Anfang an klar gemacht hätte, wisst ihr, ich mache jetzt nur eine Probe mit euch. Nein, der Mensch musste erprobt werden, wirklich erprobt werden unter diesem Gesetz und darum unter dieses Gesetz gestellt werden, als sei es bleibend. Und so hat Mose eine Decke über sein Angesicht getan, aber wir machen das nicht, sagt Paulus. Wir haben nichts, das wir irgendwie vorenthalten. Der Herr sagte den Jüngern auch, alles, was ich von meinem Vater empfangen habe, habe ich euch kundgetan. Die Apostel, die haben das Evangelium Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Nichts zurückgehalten. Paulus sagt das mehr als einmal. Er sagt das gegenüber den Ephesern. Nichts zurückgehalten. Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Auch den Korinthern. Ich habe euch nichts verborgen. Nichts zurückgehalten. Alles gelehrt und verkündigt. Und in einer zweiten Hinsicht sagt er auch, wir tun nicht wie Mose. Er sagt ihnen, das kommt dann in Kapitel 4, ich verstecke vor euch auch nichts. Ich bin ganz offen vor euch. Es ist nichts, was ich irgendwie vor euch vertusche, irgendwelche Wege, die ich gehe, die ihr nicht wissen solltet, nichts. Nun, diese Decke war über dem Angesicht des Mose und dann sagt Paulus, eine genau gleiche Decke ist heute noch auf dem Herzen der Juden. Das ist bezeichnend einmal für die Art des alten Bundes und auch für den Zustand des gegenwärtigen Israel. Im alten Bund war die Herrlichkeit wirklich verhüllt. Sie war nicht offen. Sie war wirklich verhüllt. Verhüllt durch Schattenbilder und durch vorläufige Einrichtungen, die nicht bleiben sollten. Nun, wer Glauben hatte, schon im Alten Testament, die konnten auch darin die Herrlichkeit Gottes, nicht in der Fülle, wie seit der Menschwerdung Christi, aber doch sehen. Aber sie war doch verhüllt und das Ungläubige Israel, es heißt hier, ihre Herzen sind verstockt, ihr Sinn ist verstockt worden und sie haben eine Decke auf dem Herzen. Aber die wird einmal weggetan werden, wann? Ja, in Vers 16. Wenn sie sich zum Herrn bekehren oder wenn sie zum Herrn umkehren, wird die Decke weggetan. Das ist genau wie bei Mose. Mose hat eine Decke vor dem Angesicht. Aber immer, wenn er wieder zurückkehrte zum Herrn, nahm er die Decke weg. Und was hat Mose dann getan? Bitte? Ja? Nein, nicht bekehren, nein. Mose kam aus der Gegenwart Gottes, sein Angesicht strahlte, er musste dieses Angesicht verhüllen, als er mit den Kindern Israel redete. Und sobald er wieder zurückkehrte zum Herrn, tat er die Decke weg, denn Mose hat
mit aufgedecktem Angesicht mit dem Herrn gesprochen von Angesicht zu Angesicht. Aber nur Mose. Nur Mose. Schlagen wir das jetzt auf. 2. Mose 33 und 34. Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und dann Kapitel 34, Verse 29 bis 35, hier die Beschreibung vom Angesicht des Mose, das die Herrlichkeit des Herrn abstrahlte. Es geschah, als Mose vom Berg Sinai herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israel sahen Mose an, und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte, und sie fürchteten sich ihm zu nahen. Und dann Vers 33, Mose hörte auf, mit ihnen zu reden, und er hatte eine Decke auf sein Angesicht gelegt. Wenn Mose vor den Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, tat er die Decke ab. Also wenn Mose zurückkehrte, tat er die Decke ab. Wenn die Juden zurückkehren zum Herrn, dann wird die Decke weggetan werden. Dann werden sie auch den Herrn sehen. Und jetzt sagt Paulus etwas ganz Wunderbares und Großartiges im Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht. Ja, im alten Bund war nur Mose, der eine, von dem es ausdrücklich gesagt wird. Der große Mose, dieser Einmalige, von dem es heißt, es stand nach ihm kein Prophet mehr auf, der gleich Mose den Herrn erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht, 5. Mose 34. 5. Mose 34, Vers 10, es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, welchen der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Etwas ganz Einmaliges. Und jetzt sagt uns Paulus das im Neuen Bund, dass es einem jeden Angehörigen, einem jeden, der mit Paulus sagen kann, ich bin auch ein Diener des neuen Bundes, und im weitesten Sinn kann das jeder Christ sagen. Wir alle, für uns alle gilt, wir alle mit aufgedecktem Angesicht sehen die Herrlichkeit des Herrn. Ein ungeheures Wunder. Und so gibt der Dienst des neuen Bundes große Freimütigkeit, nämlich diese Freimütigkeit, in Gottes Gegenwart zu treten und mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen. In Christus alle Wesenheiten Gottes zu finden. Und das ist es, was uns verwandelt. Paulus nennt in diesem Abschnitt im Zusammenhang mit seinem Dienst also zwei Dinge, die uns, unsere Herzen verwandeln, der Geist Gottes und der Umgang mit Christus. Indem wir in seine Gegenwart treten, ihn anschauen, werden wir verwandelt. Und der Geist Gottes wirkt an uns und wir werden verwandelt. Das geschieht durch den Herrn, den Geist. Dann ist noch ein Wort, das wir uns hier merken sollten. Einmal, der Herr aber ist der Geist, der redet ja einige Male hier vom Geist, der Geist des lebendigen Gottes, der Dienst des Geistes. Der Herr aber ist der Geist. Damit stellt er die Identität vom Herrn und vom Geist her. Das gleiche Wesen, nicht die gleichen Personen. Eines Wesens, aber unterschiedene Personen. Jener Geist, der wirkt, das ist auch der Herr selbst, der wirkt. So wie der Sohn sagen konnte, ich und der Vater sind eins, und doch unterschiedene Personen. So auch hier, der Geist, der Herr ist der Geist, und der Herr, das ist Christus. Er ist der Geist, und dann, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Freiheit. Freiheit vom Gesetz. Freiheit auch von der Decke. Freiheit von allem.
was den Umgang und die Erkenntnis des Herrn irgendwie hindert. Freiheit auch von Menschen. In Israel waren die Menschen abhängig von Menschen. Sie mussten zum Mittler gehen. Sie mussten zum hohen Priester gehen. Nur er konnte für sie opfern. Sie mussten zu Mose gehen. Nur er war Mittler. Ein Mensch war Mittler. Im neuen Bund, durch den Glauben an Christus, frei. Und das hat ganz sicher bei den Korinthern auch Denken ausgelöst. Ja, warum lassen wir uns denn so bevormunden von diesen Leuten, die da so auftreten, als hätten sie allein alle Weisheit und wir wüssten und verstünden nichts? Freiheit da von Menschen. Aber auch Freiheit zu etwas. Freiheit, in die Gegenwart des Herrn zu treten. Das ist vielleicht die wunderbarste Art Freiheit zu umschreiben, worin die christliche Freiheit besteht. Ja, wir sind frei von allem, was uns gefangen hielt, von der Sünde, vom Gesetz, frei von Menschen, aber vor allem sind wir frei gemacht zu etwas, zum Höchsten, was es gibt, in Gottes Gegenwart zu treten. Das ist Freiheit. In Gottes Gegenwart zu treten und damit sich ihm auszuliefern und wie Paulus ein Diener dieses Herrn zu werden. Frei, um am Herrn zu hangen. Im Römerbrief sagt Paulus etwas Ähnliches. Wir sind nicht mehr Knechte. Nicht einen Geist der Knechtschaft, sondern einen Geist der Sohnschaft, indem wir rufen, aber Vater, frei, um vor Gott zu treten. Frei, um an ihm zu hangen. Das ist Freiheit. Das ist die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes. Und dann Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Bis dahin geht dieser Abschnitt, der über den Dienst und über die Herrlichkeit des Evangeliums spricht. Darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht, sondern wir haben den verborgenen Dingen der Scham entsagt, indem wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit uns selbst jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Ja, ich wollte eigentlich etwas sagen, noch über im Zusammenhang mit der Vorzüglichkeit des neuen Bundes gegenüber dem alten Bund. Ja, wir sollten nicht vorschnell denken, ja, wir stehen nicht in Versuchung und das sei keine aktuelle Gefahr, dass wir in den alten Bund, ins Alte Testament zurückgezogen werden. Ich bin davon nicht so überzeugt. Wir haben gesehen, dass beim neuen Bund er führt vom Vergänglichen zum Ewigen. Damit auch von dieser Schöpfung zur neuen Schöpfung, vom Irdischen zum Himmlischen, vom Irdisch-Menschlichen zum Geistlichen. Das ist die Richtung. Dahin führt der neue Bund. Und alles, was in eine andere Richtung zieht, also zum Sichtbaren, zum Irdischen, ist eigentlich etwas, das in die Richtung des Alten Testaments zieht. Und wenn wir ein wenig am Puls des Volkes Gottes fühlen, dann merken wir einen dominierenden Trend, der immer deutlicher hervortritt, in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, muss man vielleicht sagen, dass immer mehr der Mensch im Mittelpunkt des Interesses steht. Auch der Christen.
Das Evangelium führt immer vom Menschen zu Gott, vom Irdischen zum Himmlischen, vom Sünder, vom Menschen, wie er von Natur ist, zu Christus. Also das Evangelium macht Gott, macht Christus zur Mitte. Aber wir stellen fest, dass immer mehr der Mensch und die Bedürfnisse des Menschen und die Erwartungen des Menschen im Mittelpunkt des Interesses stehen, in der Verkündigung, in den Aktivitäten, in der Art, wie man das Evangelium verbreitet. Der Mensch und seine Bedürfnisse, irdische und zeitliche Bedürfnisse, werden immer wichtiger. Tatsächlich etwas, das an diesen sehr törichten, natürlich auf seine Weise schlauen Werbespruch von Citroën erinnert, der Weg ist das Ziel. Der Hauptsache ist der Weg. Paulus spricht im 2. Timotheusbrief davon, dass Menschen da sind, die sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Nun nicht, dass das die Christenheit, also die evangelikale Christenheit heute sagt, die Auferstehung sei schon passiert. Aber sie leben so, als sei sie schon passiert. Sie leben so, als seien wir schon am Ziel. Als sei es das Ziel und der Sinn des Evangeliums und des Christentums, dass wir die glücklichsten Menschen auf Erden werden. Und dann leben wir so, als sei die Auferstehung schon geschehen. Und wenn dieses Denken da ist, dann ist es sehr naheliegend, dass man sich immer mehr am Alten Testament orientiert. An der Fröhlichkeit des Alten Testaments, an diese Tänze, an diese Feste. Ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn. Und dann kommen diese Tamburinen und all diese Dinge. An das denkt man dann. Und das findet man dann, oh, so nett. Und das wäre doch so schön. Und tatsächlich sind das die Dinge, die immer stärker Eingang finden. Tanzen miteinander, Reigen tanzen und solche Dinge. Ja, nichts dagegen, wenn das meinem Volksfest geschieht. Aber das ist etwas anderes als Evangelium und Gemeinde und der Dienst und Anbetung Gottes. Das ist einfach etwas anderes. Und so denke ich, dass wir sehr wohl aus diesem Brief, aus dem, was Paulus sagt über dieses Werben von diesen falschen Lehrern um die Korinther, dass wir daraus lernen können. Lernen müssen. Ja, und jetzt zum Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Weil wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Zwei Ursachen, warum wir nicht ermatten. Er nennt zwei Ursachen. Die erste Ursache, weil wir einen solchen Dienst haben. Denken wir doch darüber nach. Was für einen großartigen Dienst. Und wenn wir darüber nachdenken, dann können wir nicht aufhören, uns zu freuen und uns dessen zu rühmen, was für ein großer Gott, der solch wie dich und mich in den Dienst stellte, dass wir ihn kennen dürfen, von ihm reden dürfen und dass wir durch diesen Dienst es sehen dürfen, erfahren dürfen, wie Herzen verändert werden, Menschen neu werden, wie Gott Menschen neu schafft. Das ist ja unaussprechlich. Da wir einen solchen Dienst haben, sagt Paulus, ermatten wir nicht. Keine Rückschläge, keine Entmutigungen, keine falschen Lehrer werden mir jemals die Freude an diesem Dienst nehmen können. Dieser Dienst ist so großartig. Da wir einen solchen Dienst haben, ermatten wir nicht. Und dann zweiter Grund, wie wir begnadigt worden seid. Und hier muss ich die alte Elberfelder korrigieren. Ich mache das nicht gern. Ich bin sehr dankbar für diese Übersetzung. Aber fast immer übersetzt Elberfelder dort, wo im Griechischen eigentlich steht, wie wir erbarmt worden sind, da kann man das auch deutlich gut sagen, wie wir Erbarmen gefunden haben. Also hier steht im Griechischen nicht Gnade, begnadigt werden, sondern Erbarmen finden. Das ist ja nicht ganz das Gleiche. Erbarmen und Gnade. Natürlich haben wir auch aus Gnade diesen Dienst empfangen, aber das will Paulus jetzt hier nicht sagen. Gnade heißt, dass Gott uns Gutes tut, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir nutzlos sind, obwohl wir untauglich sind. Wie lange? 5 Jahre. Das ist Gnade, dass Gott uns Gutes tut, obwohl wir sind, wie wir sind. Erbarmen, das ist, Gott tut uns Gutes, weil wir so sind, wie wir so sind, nämlich so schwach, so hilfsbedürftig. Das ist Erbarmen. Erbarmen ist also, dass Gott uns mit all seiner Ermunterung, mit seinem Beistand zu Hilfe kommt. Das ist Erbarmen. Und so haben wir Gottes Barmherzigkeit, seinen Beistand, sein Mitfühlen, sein Mitempfinden. Und das ist der zweite Grund, warum wir nicht ermatten. sondern anstatt uns entmutigen zu lassen, wollen wir umso mehr uns in unserem Dienst einsetzen und bewähren. Wir haben den verborgenen Dingen der Scham entsagt. Also alles Geheime und Verborgene und Unlautere abgelegt. Das ist Wahrhaftigkeit im Wandel. Das ist für die Wirksamkeit des Dienstes, für die Wirkung des Dienstes, ebenso wichtig wie die Wahrheit der Verkündigung. Beides muss eben da sein. Heute früh haben wir uns mehr mit dem Gedanken beschäftigt, Kapitel 2, Vers 17, wir verfälschen das Wort Gottes nicht. Die Lehre, das Wort muss die Wahrheit sein und bleiben und nichts anderes. Er sagt das ja noch einmal. Wir verfälschen das Wort Gottes nicht. Das ist die Wahrheit des verkündigten Wortes. Aber wir müssen auch im Wandel wahr sein. Beides. Und so kann Paulus mit großer Kühnheit sagen, wenn dann trotzdem noch unser Evangelium verdeckt ist, dann ist es nicht, weil wir wie Mose eine Decke aufhaben, dann ist es nicht, weil wir irgendetwas verdeckt und verhüllt haben, weil wir unlauter wären, sondern dann liegt es wirklich daran, dann ist die Verantwortung nicht bei uns, sondern bei den Menschen, die durch ihre Sünde und ihren Unglauben von Satan verblendet sind. Durch den Fürsten dieser Welt verblendet. Er hat den Sinn der Ungläubigen verblendet. Ihr Unglaube macht sie blind. So dass ihnen dieser Lichtglanz des Evangeliums nicht aufscheint. Denn wir predigen nicht uns selbst. Wenn wir uns selbst predigten, ja, dann könnten wir sagen, kein Wunder, dass das Evangelium keine Wirkung hat. Nein, wir predigen nicht uns selbst. Wir predigen Christus. Und wir tun es um euretwillen. Vers 5, wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn und selbst aber als eure Knechte. Wir sind eure Knechte und wir verkündigen den Herrn um Jesu Willen. Das ist eben der Diener. Das ist der Diener. Er verkündigt nicht sich selbst. Wie wäre das unerträglich, hätte Paulus einen Trupp gehabt und der hätte geheißen, Paul and his evangelistic team oder irgend sowas. Wir merken, wie unmöglich das wäre. Es hätte das Evangelium einfach ein bisschen verhüllt. Dann hätte man Paulus gesehen. Und ich glaube, wir wären alle sehr enttäuscht. Würden plötzlich hier so Autos stehen, Wagenpark, und dann würde irgendwie so draufstehen, Wolfgang Bühne, Evangelistenteam oder so etwas. Das würde uns nicht gefallen. Und überall der Name des Paulus, seine Produkte, Paulus Foundation und solche Dinge. Nein, wir predigen nicht uns selbst. Man kann das Evangelium predigen und doch auch sich selbst predigen. Und das tat Paulus nicht. Christus predigen. Und wir sind eure Knechte. Alles um Jesu Willen. Und dann Vers 6. Weil er in dieser Weise Christus und nicht selbst predigte, konnte Gott seine Predigt verwenden. Und das wird bei uns auch so sein. Wenn wir Christus predigen und nicht uns selbst, sein Wort predigen und nicht uns selbst, dann kann Gott dieses Wort verwenden und dann das gleiche Wunder geschehen lassen wir am ersten Schöpfungstag. Durch dieses Wort in die Finsternis hinein Licht geben. Aber das macht Gott. Das kann doch kein Mensch. Es ist ein Schöpfungswerk, jede Bekehrung. Der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten ist, hat in unsere Herzen geleuchtet. Er hat geboten, es werde Licht. Und Gott kann unser Wort, unser Zeugnis verwenden, wenn wir Christus predigen, nicht uns. Aber wirklich Christus, sein Wort, sein Evangelium. Und dazu möge uns der Herr wirklich sein Erbarmen geben, dass wir das tun, immer besser tun und immer freudiger tun.